Einen wunderschönen guten Tag, Gang Green Germany. Herzlich willkommen. Wenn ihr das hier hört, seid ihr Teil des Jetpack. Mit mir heute, um das Spiel gegen die Texans kurz nachzubesprechen, ist Knut. Schöne Grüße.
Ja, guten Morgen aus dem Norden in den Süden.
Und um das Spiel für nächste Woche zu besprechen, ist bei uns zu Gast vom Dolphins Drive Micho. Einen wunderschönen guten Abend auch dir. Oder guten
Hallo,
Tag.
Hallo.
Oder guten Tag oder guten Morgen, wann auch immer das hier ist. Ja. Gut, achso, Micho, ganz kurz, wir besprechen schnell das Spiel gegen die Texans. Wenn du das Spiel gesehen hast, wenn du was einwerfen willst, wenn du was beitragen willst, hau schnell raus. Wir versuchen das möglichst zeitig abzuarbeiten.
Ich habe es über die Red Zone mitverfolgt. Da
Na,
wart ihr
ach,
ein paar
guck.
Mal zu sehen.
0:0 zur Halbzeit mit insgesamt 11 Punts ging es dann weiter und endete 30:6 für die Jets im heimischen Stadion. Sensationelle zweite Halbzeit. Zach Wilson mit über 300 Yards, zwei Touchdowns. Ja, gut. Es fing an, wie es eigentlich immer so anfing. Irgendwie bekam man die PS, die Offense lange Zeit gar nicht hatte aufs Feld. Die Defense hat weiter ihren Job gemacht. Weiß nicht, wie war so dein Gefühl zu dem Zeitpunkt, wie das Spiel so laufen wird?
Also zur Halbzeit war mir irgendwie schon klar, dass wenn wir in der Lage sind, irgendwie Punkte zu machen, dass wir das Spiel gewinnen werden, weil warum auch immer die Texans einfach einen schlechten Tag hatten. Und auch wenn es 0-0 stand, fand ich in allen Belangen unterlegen waren. Auch ich fand, wir haben den Ball in der ersten Halbzeit besser bewegt, haben uns zwei, dreimal aus so Field Goal Ranges wieder raus katapultiert durch Flaggen oder durch einen Sack oder so. Aber wir waren trotzdem in der Lage, den Ball zu bewegen, hätten eigentlich auch ja, Punkte verdient gehabt, kann man sagen. Wir waren trotzdem die bessere Mannschaft. Wir hatten mehr Zugriff. Und ja, und dann im zweiten Durchgang lief es dann irgendwie. Aber ich war auf jeden Fall zur Halbzeit zuversichtlich und hab gedacht, wenn wir hier irgendwie in der Lage sind zu punkten, können wir das Spiel gewinnen, weil die Texans werden es den Tag nicht auf die Kette kriegen. Da war unsere Defense war bissig und griffig und hat nichts zugelassen.
Ich glaube, wir können diesen Sieg auf eine Frage reduzieren, die es am Schluss zu beantworten gilt, falls man das analysieren will. Was war anders?
Das ist eine gute Frage. ja, sonst hätte sie sich nicht gestellt. Ne? Ich weiß nicht warum, ich hatte den Eindruck in der zweiten Halbzeit, als der erste Drive lief, dass Zach Wilson eine gewisse Confidence hatte, also eine gewisse Selbstsicherheit, sich was zugetraut hat. Und ich habe irgendwie ab dem Moment auch nicht an ihm gezweifelt und habe gedacht, das sieht gut aus, was er da macht. Er weiß, was er macht. Er wirkt sicher. Er ist nicht nervös. Ich kann es gar nicht sagen, warum, aber es sah auf einmal gut aus und ich war mir, ja, ich habe ihn quasi vertraut auf einmal. Warum auch immer, obwohl ich ihn ja auch schon abgeschrieben habe eigentlich. Aber
Du kannst jetzt aber auch nicht konkretisieren, was du glaubst, warum er auf einmal so ein Spiel zeigen kann, weil ich glaube, ich kann es. Es ist aber.
ja, wir haben uns ja schon ausgetauscht. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, was du sagen willst, aber.
Nein, ich hab mehrere. Also pass auf, okay, ganz kurz, damit wir das schnell runterbrechen können. Zach Wilson hat ein gutes Spiel gemacht. So fertig aus, Amen. Ich will jetzt nicht hier sitzen und das schlecht reden und daran rütteln. Das war ein gutes Spiel. Aber. Weil sich halt diese oft angesprochenen Flashes, die er in manchen Spielen nur vereinzelt zeigt, hier so aneinandergereiht haben und am Schluss zu einem guten Ergebnis geführt haben, ohne dass seine Fehler diesmal die Flashes überwiegen hätten könnten, weil er wirklich wenig Fehler gemacht hat. Ganz abgestellt hat er es ja auch nicht, ne? Hier Fumble war drin. Aber was das angeht, halt einfach ganz andere Art des Spiels dann auf einmal. Ich will seine gute Leistung also nicht schmälern. 300 Yards in einer Halbzeit mit zwei Touchdowns, 30 Punkten insgesamt, ist eine Ansage. Aber jetzt hat man es in der Vergangenheit auch immer wieder, dass Jets-Fans eigene Spieler vor den Bus geworfen haben, um Ausreden, Entschuldigungen für Zach Wilson zu finden, um ihn besser aussehen zu lassen. Und dann kann ich jetzt natürlich nicht mich einfach hinsetzen und sagen, ja, war ein gutes Spiel, lass uns weitergehen zum nächsten, ohne anzusprechen, dass es einfach Gründe gab, warum er auf einmal besser aussah als die letzten Wochen. Und da gibt es einfach ein paar Sachen, die man ansprechen muss, unter anderem die eigene Offense, also die restlichen Spieler drumherum und aber allen voran die Texans Defense, die ein Schatten ihrer selbst war. Wir hatten zum einen mal keine Drops. Lag vielleicht auch daran, dass Lazard gar keine Ziele, gar keine Targets hatte, keine Ahnung. Aber der hat eine Drop-Rate von 20%. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber er war einfach gar nicht anwesend. Deswegen keine Drops. Auch Hall hat die Bälle auf sich. Ne? Wir kennen diese kurzen Pässe auf ihn, wo er nach außen läuft, die in dieser Saison schon zwei, drei, vier Drops beinhaltet haben. Die hält er diesmal fest. Das ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Wenn auf einmal die Receiver den Ball festhalten, kannst du ihn natürlich auch entsprechend bewegen. Von den eigenen Receivern teilweise gerettet, wie Garrett Wilson zweimal einen Ball auf den Knien noch reinrutscht und den noch festhält, ist natürlich sensationell. Wie Conklin seinen Körper einsetzt, um zweimal im One-on-One, also in Coverage, den Ball noch zu sichern, sensationell. Die Texans Defense kriegt einfach keinen Druck auf Zach Wilson. Bei den beiden Bällen auf Conklin wird der einzige Blitz, der da kommt, von Cook aufgenommen. Und so hat Zach Wilson einfach jede Menge Zeit und kann diese Bälle werfen. Dieses Play wurde schon mehrmals diese Saison gespielt, aber der Ball kam erst gar nicht raus. Oder viel zu langsam oder dann woanders hin, weil Zach Wilson auf der Flucht war oder sowas. Diesmal kein Druck. Wenn du auf den schlechtesten Quarterback unter Druck keinen Druck ausübst, ist er nicht mehr der schlechteste Quarterback. Ganz einfach. Und so kann er dann eben Plays machen. Und dass er Plays machen kann, hat ihm ja auch nie jemand abgesprochen. Es geht ja nur in bestimmten Situationen, wo er es nicht kann. Dann haben wir noch die Coverage der Texans. Wilson zwischen zwei Zonen, völlig allein, kurz vor der Endzone. Randall Cobb bei seinem Weg zum Touchdown läuft durch wie viele Zonen? Zwei oder sogar drei? Und es läuft erst gar keiner mit ihm. Die lassen den einfach durch zwei, drei Zonen laufen, lassen ihn völlig unbeachtet. So kommt er zum Touchdown auf dieser Drag Route. Alles wunderbar. Aber das sind dann natürlich Plays, die funktionieren dann. Hall bei seinem Touchdown, Mutterseelen allein, da ist niemand bei ihm. Dann gibt es noch teilweise sowas wie Glück im Unglück. Ungenaue Bälle hatte Zach Wilson drin. Er wirft zum Beispiel einmal auf Garrett Wilson, der schon in Double Coverage ist und ein dritter Spieler ist gerade auf dem Weg dahin. Aber der Ball ist so hoch, dass ihn einfach gar niemand fangen kann. Auf jeden Fall besser als eine Interception. Ja, manchmal gehört auch Glück dazu. Und zwar in die eine oder die andere Richtung. Also, wenn sowas alles funktioniert, kannst du den Ball natürlich auf einmal bewegen. Nochmal, ich möchte die Leistung von Zach Wilson nicht schmälern. Der Ball muss trotzdem noch irgendwo hin. Aber es gab Gründe dafür, dass der Ball dann auch ankam. War jetzt die O-Line auf einmal so viel besser oder haben die Texans es wirklich einfach nicht geschafft, an ihnen vorbeizukommen, obwohl die Jets sogar während dem Spiel noch die O-Line umbauen mussten? Joe Tippmann war nämlich auf einmal raus. Da stand dann auf einmal Glazer, glaube ich, als insgesamt Center Nummer, was war er dann? Vier?
Vier.
Er ist ja schon Guard Nummer vier. Wir hatten am Anfang des Spiels sowieso schon Guard 5, weil Glazer gar nicht Starter war auf dem Feld. Dann kam Glazer halt rein als Center 4. Also über die Mitte übrigens wieder der meiste Druck, ne? Sheldon Rankins, wir Jets-Fans kennen ihn noch, der dann auf Zach Wilson kam. Immer wieder liest man was von aggressiverem Play-Calling und opened up the Playbook, aber die Jets haben gar nicht so viel mehr Passspielzüge gecallt, als sie es sonst getan haben. Auch nicht bei First Downs übrigens. Das haben sie dieses Jahr nur einmal gemacht, obwohl das erfolgreicher war, als bei First Down zu rennen. Hinter der O-Line kein Wunder. Haben sie es trotzdem nicht mehr wirklich wiederholt. Aber als Beispiel nehme ich hier das Play auf Jeremy Ruckert bei 2. und 19 mit Empty
Ja.
Backfield. Ist jetzt ein Call, den hatten wir diese Saison schon. Das Problem ist nur, es hat einfach nie funktioniert. Es hat einfach nie funktioniert. Genau wie die Plays auf Conklin diese Saison schon mehrmals gecallt waren, aber nicht funktioniert haben. Weil der Zach Wilson schon unter irgendjemand lag oder auf der Flucht war oder Quatsch gemacht hat. Um das mal alles, was er da so treibt, zu definieren. Also alles, was er so schlecht macht. Aber genauso wie die Routes von Conklin hat das halt diesmal einfach funktioniert. Zach Wilson pumpfaket sogar noch und überwirft einen Verteidiger, der zu weit von Ruckert weg ist. Und nicht an den Ball kommt und so kann Ruckert den fangen und sogar noch Yards after Catch machen. Geiles Play übrigens, geiler Pass. Wie gesagt, ne, geht nicht darum, die Leistung von Zach Wilson zu schmälern. Mit ein Grund, warum Zach Wilson als für mich schlechter Quarterback gilt, ist seine Inkonstanz. Und jetzt sind wir eben beim nächsten Punkt. Wir haben schon Spiele gesehen, bei denen er gute Pässe wirft. Wir haben schon Spiele von ihm gesehen, wo er gutes Pocket-Verhalten zeigt. Ich weise nochmal auf das Spiel gegen die Chiefs hin. Auch witzig, dass die sich über Schiedsrichterentscheidungen beschweren, vor allem richtige Schiedsrichterentscheidungen. Richtige Schiedsrichterentscheidungen, ne? Über die sie sich jetzt hier abkotzen. Die sollen sich nochmal ihr Spiel gegen die Jets angucken.
Unter
Also,
anderem.
Ja, also Inkonstanz, ganz großes Thema. Und jetzt gilt es eben, kann er das reproduzieren und zwar gegen eine unverhältnismäßig stärkere, jetzt im Vergleich am Spieltag Defense. Die Texans Defense ist normalerweise nicht so schwach, wie wir sie jetzt am Sonntag gesehen haben. Und normalerweise bekommen die Druck auf den Quarterback. Und zwar permanent. Haben sie am Sonntag überhaupt nicht geschafft. Bei den Dolphins sehe ich das ein bisschen anders mit ihrer Front 4. Oder man muss ja eigentlich sagen, teilweise dann Front, was ist es dann? 5, weil sie ja die Systeme teilweise, ne, mal mit 4-3, mal 3-4 spielen. Und du weißt nicht, wer und wann und wie viele da kommen. Also wieder ein ganz anderes Ding für Zach Wilson, diese Defense dann zu lesen, auszulesen, Blitze zu erkennen oder dann eben unter Druck zu stehen. Das wird ihm öfter passieren. Und trotzdem muss er die Leistung wiederholen und danach nochmal wiederholen und danach nochmal wiederholen, dass er bei mir mehr Credit hat, als er jetzt gerade hat. Will Lewis und die Titans haben gezeigt, dass die Dolphins Defense Schwächen haben kann. Ich hoffe, Nathaniel Hackett hat einen echt guten Videorekorder. Und schaut sich das ganz, ganz oft an und kann so ein bisschen hier und da justieren. Und wir schaffen es auch, unsere Receiver so frei zu schemen, wie die Titans das mit der Andrew Hopkins geschafft haben, um hier was reißen zu können, um den Bogen weg vom Texans-Spiel gleich zum Dolphins-Spiel zu kriegen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas zum Texans-Spiel hinzuzufügen hast, außer dass die Jets Inside Runs endgültig und komplett sein lassen sollten, weil da hatten sie überhaupt keinen Erfolg. Die größten Erfolge kamen über Outside Runs.
Meinst du mich jetzt? Weiß nicht, also ich würde jetzt Zach Wilson natürlich auch nicht als Messias betiteln. Wir haben das Spiel ja nicht wegen ihm gewonnen, aber er hat einen großen Anteil daran, finde ich. Die O-Line hat funktioniert, warum auch immer. Ich glaube auch nicht, dass die Texans gesagt haben, wir rushen heute nicht, weil der ist ja schlecht gegen Rush und wir wollen ihn nicht schlecht aussehen lassen. Die werden schon versucht haben, zu ihm zu kommen. Man ist, der Gegner ist auch nur so gut, wie der Gegenüber das halt zulässt. Ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen. Wenn die Texans nicht gut waren, wird es ja Gründe gehabt haben. Die werden ja nicht gesagt haben, wir fahren hier heute Halbgas, weil wir die unterschätzen oder so. Ob das Play-Calling schuld war, kann ich nicht sagen. So als Laie, wo ich mich dazu zähle, neigt man oft dazu, zu sagen, das Play-Calling ist schlecht. Ich habe weder aktiv gespielt, noch habe ich jemals ein Playbook geschrieben. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen, ob Play Calling schlecht ist. Es ist ja auch immer eine Frage, wie man ein Play Call umsetzt. Das ist mir immer zu schnell geurteilt zu sagen, der OC ist schlecht, weil das Play Calling schlecht ist.
Ja,
Ja, aber grundsätzlich war es ja so, dass nachher alles funktioniert hat. Also man hatte keine Flaggen mehr, man hat den Ball, man hat einen Rhythmus gefunden und ist aus dem Rhythmus gar nicht mehr wieder rausgekommen. Man hat zwar dann geführt, dann kam der Fumble, da habe ich gedacht, oh, weil nach dem Fumble hatten die Texans den Ball an Mittellinie und haben dann auf einmal angefangen, auch den Ball zu bewegen. Und ich habe gedacht, verdammt, jetzt haben wir völlig unbedrängt hier das Spiel, geben wir das Spiel also aus der Hand, weil die jetzt auch ins Rollen kommen. Aber der nächste Drive war wieder ein Touchdown für uns, also drei Touchdown-Drives in Folge. Und dann hatte man, und das kannte ich lange nicht mehr, hat man mal gesehen, wie einfach Football sein kann, wenn man eine solide Führung hat. Du spielst locker die Uhr runter. Der Gegner muss vierte Downs ausspielen, du kriegst in guter Feldposition den Ball, du nimmst jedes Field Goal mit und dann plätschert es einfach vor sich hin, dass es einem fast langweilig ist, muss ich mal so sagen. Also beim Zugucken so. Und wenn man sich das überlegt, dass es zur Halbzeit 0-0 stand und du hast Ende oder Anfang des vierten Viertels gedacht, gut, das ist jetzt durch, das ist schon irgendwie krass. Ja, wie ist
Kann
jetzt
das
mit
aber
Zach
nicht auch ein
Wilson?
Grund für die Leistung von Zach Wilson gewesen sein? Also ich meine, als Division-Rivalen verfolgt man euch natürlich ein bisschen. Und man bekommt oft mit, dass schon meistens der ersten Halbzeit relativ viel schief läuft. Oft ist das Spiel zur Halbzeit schon gegessen und so weiter. Und wenn es dann zur Halbzeit 0-0 steht, dann wittert jedes Team eine Chance. Die Texans sollten ja auch nicht überglorifiziert werden. Die sind ein Team eigentlich am Rebuild. Dieser Rekord, den die haben, der ist fantastisch, aber das Team ist halt komplett auf Kante genäht. Wir müssen mit Tank Dell jetzt eine Säule weggebrochen. Ja,
Wirklich eine
ja.
Säule in der Offense. Und plötzlich fängt auch so ein Team an sich zu zweifeln, das ursprünglich mal auf so einer Welle geschwebt hat. Oder CJ Jones spielt alles phänomenal, will ich nicht kleinreden. Aber es sind jetzt halt auch, die sind keine Super Bowl-Contender, auch wenn sie vielleicht in die Playoffs kommen werden. Und wenn man dann aber tatsächlich direkt nach der Halbzeit scoret und dann führt man 14-0, dann tun sich auch die Texans natürlich, gerade bei so einem Team, natürlich auch schwer, hinterher zu kommen. Und dann kannst du halt eben auch zufrieden und sicher spielen, weil du weißt, hey, jetzt kann ich was tun und nicht jeder Fehler ist direkt super kritisch. Dann kriegst du eine gewisse Selbstsicherheit und dann fängt das an, so ein bisschen zu laufen. Also,
Ich habe es im Vorgespräch gesagt, ich glaube nicht, dass Zach Wilson bei euch wirklich der Heilsbringer ist und der Quarterback der Zukunft, auf den man setzen sollte oder sowas. Aber man muss auf der anderen Seite auch sehen, er spielt in einem Team, das nicht mal Ansatz und in einem Scheme, das nicht mal ansatzweise für ihn zusammengestellt ist. Das macht die ganze Geschichte nicht leichter. Er macht Fortschritte, auch wenn das nicht die Fortschritte sind, ich glaube, seine dritte Saison ist es mittlerweile, ne? Die er
Ja,
eigentlich haben müsste.
ja.
Und ihr werdet mit Sicherheit nicht die Fifth-Year-Option ziehen und so weiter und so fort. Er ist aber auch keine absolute Graupe. Also ich finde ihn tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, besser als Sam Darnold und glaube, er wird zumindest als Backup in Zukunft in der NFL haben. Harte
Dann
These, ja?
muss er die Leistung jetzt aber konservieren und regelmäßig abrufen und
Dann
die.
macht der Aaron Rodgers Konkurrenz.
Also,
Also das Ding ist ja, der hat ja gestern, also der hat ja am Sonntag gespielt wie ein NFL-Starter, wie man sich das vorstellt. Nicht überdurchschnittlich, also vielleicht ein bisschen überdurchschnittlich so. Aber der hat auch noch Spiele gehabt, wo du gesagt hast, das ist der schlechteste Backup der Liga. So, dazwischen liegen ja, keine Ahnung, 60 Quarterbacks oder 50 in dieser Range. Und wenn man sich irgendwo da einpendelt, dass man sagt, du bist Nummer 20 der Liga oder von mir aus Nummer 25 und dann bist du immer noch ein guter Backup. Das wäre, glaube ich, das ist, glaube ich, die, wie heißt das? Das, was man erwarten kann im höchsten Falle. So, dann wären wir alle sehr zufrieden, wenn
Und
das
dabei
eben.
wird er immer einzelne Spiele zeigen, wo er tatsächlich wie ein
Das
Top-10-Quarterback
hatte
spielt.
ja, es hatte ja einen Grund, warum der Second Overall ging. Diese Flashes hat er ja schon am College gehabt. Diese Plays, die er da am Sonntag gemacht hat, hat er ja am College gemacht. Dieses Big Play-Potenzial hat sein Draft-Stock ja so unglaublich nach oben getrieben. Es ist ja wirklich nur, dass die Geschwindigkeit der NFL eine andere ist, dass der Druck größer ist, weil NFL-Defenses halt, ne, anders auftreten als College-Defenses. Und auf das Level kam er bisher nicht. Und die Frage ist, wo kann für ihn die Reise hingehen? Und ich bin halt inzwischen so, dass ich sage, steck den in perfekte Umstände. Steck den jetzt in die 49ers, Offense. Jetzt, heute. Und dann wird der was. So, und es gibt eben Leute, die dann glauben, Top 10. Es gibt Leute, die glauben Top 15. Und ich glaube halt, ja, er wird dann immer noch Quarterback 25 sein. So, weil er immer noch zu viele schlechte Entscheidungen trifft.
Kann ich nachvollziehen, aber ich glaube selbst, dass er das in der Offense von den, gut, ich bin jetzt kein 49er-Inside-Kenner, aber steck ihn meinetwegen auch in unsere Offense, die er eigentlich im Moment kriegt. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde, weil tatsächlich die Offense und das Scheme halt komplett bei uns auf Tua und auf Tua-Stärken abgestimmt ist.
Ja.
Und man bräuchte halt einen, der das Scheme und alles komplett auf Wilsons Stärke abstimmt. Aber das Problem ist, glaube ich, seine Stärke ist halt diese Big-Play-Fähigkeit und das gibt dem Team halt keinen Floor.
Ja.
Und dann musst du halt, dann musst du tatsächlich hoffen. Dann ist das Prinzip Hoffnung. Und dann bist du eine Big Play Offense. Das waren die Bengals, glaube ich, in ihrem ersten oder in ihrem zweiten Jahr, wo die tatsächlich nur mit Big Plays bis in den Super Bowl gekommen sind. Aber da brauchst du schon extrem viel Glück, dass sich das so weit trägt.
Sehr interessant wird auf jeden Fall die weitere Geschichte der Texans, weil wir hier ein Team sehen, das den gleichen Ansatz gewählt hat, wie den die Jets mal gewählt haben vor 3 Jahren. Einen 49ers, Defense Coordinator als Head Coach, einen Shanahan Offense Coordinator und einen Second Overall Pick auf Quarterback. Das sind die Gemeinsamkeiten. Bin sehr gespannt, wie das für die Texans ausgeht. Vor dem Spiel gegen die Jets waren sie hier jedenfalls auf einem sehr guten Weg. CJ Stroud im Saisonvergleich, zum Beispiel eher 20 Touchdowns geworfen, Zach Wilson 6, eher 5 Interceptions, Zach Wilson 7. Er 2 Fumbles verloren, Zach Wilson 9. Er eine Completion Rate von 63,4, Zach Wilson von 59,2. Vor dem Spiel sah das sehr, sehr gut aus, aber es gibt eine Sache, die haben beide gemeinsam. Im ersten Saisondrittel, als Zach Wilson sich wieder den Thron geholt hat als schlechtester Quarterback unter Druck, eine Zeit lang war, glaube ich, nur Desmond Ridder schlechter als er. Ich will Desmond Ridder jetzt nicht Unrecht tun, aber es gab einen, der war noch schlechter als Zach Wilson. Aber es hat sich noch einer da unten rumgetrieben, der unter Druck eine Zeit lang überhaupt nicht in der Lage war, Plays zu machen. Und das war CJ Stroud. Und das hat man am Sonntag ebenfalls sehr deutlich gesehen, um mal die Defense und das, was sie am Sonntag getan hat, hier ebenfalls zu erwähnen und zu loben. Sensationell gespielt. Und zwar wurde CJ Stroud gehalten bei 10 angekommenen Pässen, bei 23 Versuchen für nur 91 Yards, kein Touchdown. Nur eins von 12 Third Downs converted und insgesamt nur 123 Yards geschafft. Nur 9 First Downs zugelassen, 4 Sacks und 6 Tackle for Loss. Das ist Wahnsinnsleistung. Sehr, sehr stark, kann man, glaube ich, so insgesamt zusammenfassen. Allen voran der aktuell bei Pro Football Focus bestgerankte Defensive Tackle, Quinnen Williams.
Sah gut aus, hat Spaß gemacht. Auch die Corner, ne? Und die Safeties fand ich war gut. Gute Pass-Deflections gehabt und so.
Bryce Huff wieder sensationell. Ich habe eine Story gemacht mit seinem Sack und er hat sie geliked. Ich bin sehr stolz darauf. Ich habe drüber geschrieben, pay him.
Ja.
Ich glaube, das fand er gut. So, gibt es noch was Wichtiges zu sagen zu diesem Spiel? Haben wir jemanden vergessen zu erwähnen? Einen Spieler, der besonders herausragend war, außer.
Wenn man das Wetter noch betrachtet und die Umstände, dann hat Greg Zelek auch wieder absolut
Ich
abgeliefert.
habe, man fängt natürlich so gegen Ende der Saison an, weiß nicht, wie es Micho da geht, sich mit den ersten Free Agents zu beschäftigen und wen man da halten sollte und wer gehen kann. Meine Plätze 1 und 2 sind Greg Sühlein und Thomas Morstead. Sprich
Gehen
jetzt nicht
dürfen.
für die anderen Free Agents, die die Jets haben werden.
Aber das sind die, die gehen dürfen, deiner Meinung
Nein,
nach.
das sind die, die auf jeden Fall gehalten werden müssen.
Ja, Mosse haben wir ja damals
Ich
gehen
bin
lassen.
für Thomas Morstead Franchise Tag.
Weiß gar nicht, wie hoch der Franchise-Tag bei dem Panther ist, aber.
Ja, nee, aber Thomas Morstead unterschreibt ja eh nur Jahresverträge, weil der ist ja irgendwie. Ist der 35? Nee, wie alt ist denn der?
Der muss
37
irgendwann
ist
mal in
der.
der kompletten
Der ist
Liga
7.
in, bei jedem Team gespielt haben.
Der ist 37. Aber ist halt sensationell, was der da macht.
Ich kann ihn gerne nochmal anschreiben. Er hört auf mich. Dann
Du hast da einen guten Draht hin, ja.
nachdem wir uns getroffen haben und kurz geredet haben, denke ich, kann ich ihn
So,
überzeugen.
Knut hat jetzt nicht nur Kontakte zu Thomas Morstead, nicht nur zu CJ Mosleys Eltern, sondern
Zu
auch zu
Thomas
Thomas
Mostert
Morstead.
und zu den Eltern von Mika Beckton.
Und zu den Eltern von Micah Beckton auch?
Ja,
Okay.
zumindest der Mutter, die Mutter und die Schwester habe ich getroffen auch, ja.
Ah.
Ja, ob ich die jetzt überzeugen soll, dass er bleibt, das müssen wir an anderer Stelle diskutieren.
War mal die große Hoffnung.
Ja, anderes Thema.
Spielt keine schlechte Saison.
Auch keine gute, aber ja.
Er ist na, also was
Er spielt, das haben viele ihm
ich
nicht zugetraut, er
also ja,
spielt.
du bringst mich jetzt gerade wieder in eine Situation, jetzt bevor wieder andere Spieler unter den Bus geworfen werden, für locker, ich behaupte locker, die Hälfte aller Sacks sind die Quarterback der Jets diese Saison selber verantwortlich. Wenn du nach hinten wegrennst, verkürzt du den Winkel für den Edge Rusher. Kein Tackle der Welt kann dir dann noch helfen. Keiner. Es ist nicht fair, einzelne Leute aus der O-Line, die nun mal als Einheit funktioniert, vor den Bus zu werfen. Not fair. Mekhi Becton spielt keine schlechte Saison. Er
Das
spielt mit
stimmt.
Sicherheit keine Top-10-Saison und keine Top-15-Saison, aber er spielt auch keine schlechte. Und wenn du mich fragst, wenn du einen Left Tackle in der Free Agency holen kannst, ein Top-Left Tackle, dann stell Mekhi Becton wieder auf die rechte Seite und du machst nicht viel falsch. Fünf solide O-Liner können eine gute bis sehr gute O-Liner geben.
Ja, da muss man auch mit dem Gesundheitsaspekt noch mal betrachten,
Er ist
aber
doch gesund.
er ist jetzt gesund, ja.
Er ist gesund.
Das stimmt.
Er ist gesünder als Elijah Vera Tucker. Just saying.
Ja. Gut, machen wir einen Haken hinter, oder
Machen wir einen Haken hinter.
hast du noch was? Wie hat er vorhin schon gesprochen, dass Micho das bei Red Zone verfolgt hat? Wie überrascht warst du denn, als es nach 0-0 zur Halbzeit auf einmal Punkte gehagelt hat, nenne ich es mal?
Also, natürlich, ich habe grundsätzlich nicht damit gerechnet, dass es so deutlich wird. Aber dass sie eine Chance hat, war mir irgendwo klar. Weil nochmal, ich glaube, dass die Texans tatsächlich ein bisschen überhyped sind. Und als es dann plötzlich losging, war ich dann schon gedacht, so von wegen, okay. Aber spätestens nachdem es ja 21:0 stand, habe ich gesagt, da war mir klar, da gibt es auch kein Comeback mehr. Das ist durch. Und das zeigt, wie schnell, glaube ich, halt sowas, ja, wie soll ich sagen, wie schnell so eine vorab gefasste Meinung gerade im Moment in der NFL kippen kann. Ich finde es schön, auf der einen Seite als Football-Fan generell, weil wir haben tatsächlich keine langweilige Saison. Wir haben mal eben locker, ich würde sagen, 5 bis 7 Teams, die als Super Bowl-Contender in Frage kommen. Das hatten wir lange nicht mehr. Früher waren es 2, vielleicht 3. Jetzt sind es mindestens 5 bis 7, wenn nicht sogar mehr. Und es gibt kein Team, das den anderen irgendwo davonläuft oder so. Als Football-Fan ist es schön. Als Dolphins-Fan hätte ich gern, dass wir den anderen davonlaufen. Klar, aber so und von daher, wie gesagt, also ich habe es nicht in der Höhe erwartet, aber der Sieg hat mich grundsätzlich nicht überrascht.
Ja, ist ähnlich wie bei mir.
Da traue ich euch tatsächlich mehr zu als viele andere. Das liegt aber daran, kommen wir wieder auf dieses Thema, nämlich Zach Wilson zurück, dass ich, was Quarterbacks und so angeht, tatsächlich eine vom Mainstream abweichende Meinung habe und dementsprechend mich da auch sehr intensiv damit seit 1,5 Jahren oder so beschäftige und dementsprechend jetzt nicht sage, wer den besten Quarterback hat, gewinnt auch. Das muss nicht immer sein. Oder ist tatsächlich oft gar nicht so.
Wenn du niemanden hast, der für ihn blockt oder für ihn Bälle fängt, dann kann der noch so gut sein.
Sieht man zum Beispiel an dem Justin Herbert.
Ja, bei Justin Herbert kommt ganz, ganz viel zusammen. Sei es von der Seitenlinie, nur ein guter Receiver aktuell, auch durch Verletzungspech natürlich. Eine O-Line, die das Run-Game nicht am Laufen halten kann, obwohl sie einen auch sehr gut geglaubten Running Back da haben. Ja.
Aber ich finde gerade, was die sowohl innerhalb von Fan-Bubbles als auch bei den anderen Medien generell, diese Quarterback-Diskussionen, die geführt werden, ich finde die teilweise sehr, sehr scheinheilig. Und ich komme jetzt wirklich mal ganz kurz auf dieses Thema Tua, weil ich das da wirklich hautnah erlebe. Und jetzt mal meine Meinung zu Tua Tagovailoa komplett außen vor gelassen. Aber da wird gesagt, Tua spielt nur so gut, weil das Scheme gut ist und weil er die dementsprechenden Receiver hat. Okay, nehme ich als Argument hin. Muss ich akzeptieren, wenn jemand diese Meinung hat, alles gut. Wenn aber dieselbe Person sagt, Patrick Mahomes spielt diese Saison nicht so gut, weil er nicht das passende Scheme hat und weil ihm die Receiver fehlen, dann frage ich mich, wo ist da plötzlich die Bewertungsgrundlage? Der eine wird gesagt, er ist nicht gut, weil er es hat und der andere ist halt nicht, das passt irgendwie nicht. Diese Bewertung, was dem einen positiv ausgelegt wird, wird dem anderen negativ ausgelegt und da fehlt oftmals die Neutralität, weil man Spieler auf eine gewisse Art und Weise einfach mag oder seine persönliche Meinung irgendwo pushen will. Da rede ich sowohl von Journalisten als auch innerhalb von Fanbubbles. Und das stört mich halt unheimlich. Da fehlt so viel die Objektivität.
Ich lese das gerade, genau was du ansprichst, lese ich gerade ganz viel unter allen MVP-Diskussionen. Warum der eine jetzt ein MVP ist und der andere nicht. Und ja, der eine ist halt surrounded by weapons und der andere nicht. Und deswegen ist der eine wichtiger als der andere. Und ja, die Argumentationen sind da ein bisschen, wie
Richtig,
du
und dann wird es
sagst,
irgendwann unfair.
ist es scheinheilig, ich weiß es nicht. Ich finde es manchmal. Ich finde es manchmal sehr beeindruckend, auch wenn es dann manchmal auch wieder nervt irgendwo, wie Jets-Fans ihren Quarterback verteidigen und verteidigen können, weil es ihr Junge ist. Der ist selber gedraftet, man gönnt ihm Erfolg, der ist auch ein netter Kerl, um Gottes Willen. Also es wird ja hier auf keinen Fall der Charakter von jemandem bewertet. Und Jets-Fans werden nicht aufhören, ihre Quarterbacks zu verteidigen. Spricht sehr für die Loyalität der Fans auf jeden Fall und ist eigentlich was Positives, aber ja, es ist auch nicht immer objektiv.
Ich möchte da zum Beispiel mal ein Beispiel anführen, da kriege ich auch immer viel Ärger für. Für den Quarterback, für den Starting Quarterback, der aus eurer Stadt, in eurer Stadt spielt, nämlich für Daniel Jones. Daniel Johnson, nochmal, man kann darüber diskutieren, was man will, aber Daniel Jones wurde in seiner ersten Saison dafür gelobt, dass er so einen hervorragenden Deep Ball hat und dass es halt mit der Ball Security hapert. Und er müsste doch außerdem noch eine neue Dimension in sein Spiel mit aufnehmen. Jetzt heutzutage wird Daniel Jones dafür gelobt, dass er den Ball sicher hat und dass man ihn als Running Quarterback einsetzen kann, aber es werden die Deep Balls vermisst. Also er hat beides gezeigt und wenn er dann Deep Ball raus hatte. Oh, ich wusste ja gar nicht, dass er das kann. Dafür ist er immer schon gelobt worden. Die Leute vergessen es halt unheimlich schnell. Und diese Systemfrage und alles drum und dran, das muss man halt versuchen, irgendwo zu trennen. Und ich sage auch in Zach Wilson, wenn der jetzt zum Beispiel anstelle von Dak Prescott hinter einer hervorragenden O-Line spielen würde, weil Zach Wilson ist ein Spieler, der von seiner Spielart her, glaube ich, auch eine hervorragende O-Line braucht. Einfach, weil er diese Zeit hat, um damit die Big Plays sich entwickeln können und so, dann würde er, glaube ich, auch besser aussehen. Ne? Nicht, damit will ich nicht sagen, dass er MVP wäre oder sowas, aber du musst natürlich, wenn du einen Quarterback hast, wir haben jetzt gerade im Moment das, wir stellen fest, Tua braucht mit seinen Stärken gar keine so gute O-Line. Das heißt, man muss das Geld eher woanders hin investieren oder sowas. Das heißt also, wenn ich den hinter die O-Line der Cowboys stelle, die ja nun mit die beste O-Line der Liga haben, dann würde es nicht viel bringen. Die wäre verschenkt, weil Tua sie einfach nicht braucht. So, das, all diese Diskussionen werden einfach überhaupt, also das, all das wird
Ja, ich,
überhaupt nicht
nee,
gesehen.
ich verstehe absolut, was du meinst, weil wenn du Scheme bewertest, musst du ja, dann musst du ja überlegen, wie Quarterback-freundlich ist das Scheme, also auf was beruht es. Und ich glaube, jetzt, ne, ein Brock Purdy zum Beispiel in dieser Shanahan-Offense tut sich wahrscheinlich immer noch leichter als ein Tua, der einen Tyreek Hill im vollen Lauf treffen muss. Das musst du doch erstmal hinbekommen. Das ist die
Ja.
insgesamt wahrscheinlich schnellste Offense der Liga. Natürlich kann er den Ball dadurch schneller loswerden. Das funktioniert für ihn super toll. Und er hat Probleme, wenn er den Ball zu lang hält. Aber du musst ja jemanden, der mit fast 25 Meilen pro Stunde rennt, erstmal treffen.
Also ich nehme mal das krasseste Beispiel. Stellen den Patrick Mahomes bei uns in die Offense. Und ich glaube, Patrick Mahomes ist der beste Quarterback, den es im Moment gibt. Punkt. Also, das glaube ich wirklich. Aber stell den bei uns in die Offense. Und ich glaube, der wird nicht ansatzweise so gut performen, weil gerade auch Patrick Mahomes tatsächlich sehr angewiesen ist auf eine gute O-Line. Und seine Super Bowls hat er auch mit einer guten O-Line geholt. Und die O-Line schwächelt im Moment, deswegen spielt er auch nicht so gut. Er braucht auch mehr Zeit. Also das würde ja nicht funktionieren. Da müssten wir auch unser Scheme umbauen. Kein Quarterback kann außerhalb des Schemes funktionieren, solange es auf ihn ausgerichtet ist. Und
Ich glaube,
deswegen tun
das
sich
war
viele Backups so schwer.
Jerry Rice. Ist schon Jahre her, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt. Ich habe Football geguckt. War ich da vielleicht sogar noch in meiner, keine Ahnung, es ist sehr lange her.
Bist ja alt.
Und irgendjemand meinte, Tom Brady sei halt einfach ein System-Quarterback. Und Jerry Rice' Antwort war, ja, so wie alle anderen auch. So, da war erst mal kurz Ruhe und hat er gesagt, 99% aller NFL-Spieler sind Systemspieler. Nimm einen O-Liner, der Outside-Zone-Block spielt in Highschool, in College und steckt den auf einmal in irgendeine andere Offense, dann ist der nicht mehr so gut. Nimm einen Quarterback, der immer West Coast Offense gespielt hat und steckt den in ein anderes System, dann ist der nicht mehr so gut. Und es gibt anpassungsfähigere, die das schneller reinarbeiten, aufholen können. Ja, die gibt es. Das macht wahrscheinlich letztendlich sogar den größten Unterschied zwischen, wie gut bist du am Ende des Tages. Und es gibt halt welche, die können das nicht so schnell umsetzen oder gar nicht und funktionieren nur in einem System. Und das macht dann letztendlich den Unterschied. Aber 99% aller Spieler sind Systemspieler. Und ich habe das, weiß ich nicht, das blieb bei mir immer irgendwo im Hinterkopf. Wenn du dann jemanden siehst, der nicht performt und dann wird der Offense-Coordinator gewechselt und auf einmal performt er. Jetzt sind wir wieder bei jemand wie Justin Herbert, wo ich eigentlich gehofft habe, das zündet irgendwie auf einmal. Ja, also bei mir blieb das schon so hängen.
Also, Tom Brady ist, glaube ich, der Spieler, den ich am meisten aus allen Zeiten aus der NFL hasse. Wirklich hasse.
Ich
Nicht,
auch
weil er
leider.
mit uns in der Division gespielt hat, weil ich den charakterlich auch ganz, ganz schwierig fand. Ich weiß auch nicht, was da zum Teil daraus gemacht worden ist. Der Typ ist halt so eine Marke und hat viel zu sehr auf sein Drumherum und auf sein Markenfeeling geachtet, wie auch immer. Aber was ihn tatsächlich brillant ausmachte, ist, der konnte jedes System spielen. Tom Brady konnte jedes System spielen. Er konnte eine Deep Passing Offense spielen, genauso wie eine Kurzpass Offense. Der konnte das alles. Einfach weil der so hervorragend Defenses lesen und sezieren konnte. Und das war einfach perfekt. Das heißt, Bill Belichick konnte mit einem Quarterback wie Tom Brady das System spielen, wofür er gerade gespielt hat. Deswegen war es auch egal, welche Spieler er gedraftet hat. Er konnte damit halt komplett ein System umbauen. So. Und das fällt ihm jetzt natürlich schwerer, wenn er halt ein System hat oder wenn er sich auf ein System festlegen muss. Klar, aber das war Tom Bradys große Stärke und das macht ihn für mich zu dem Erfolgreichsten. Diese Goat-Diskussion, da will ich mich gar nicht drauf einlassen. Man kann
Nee,
immer nur von.
aber ich glaube, du kannst diesen Case schon ausmachen. Wahrscheinlich wäre Tom Brady in der heutigen Ravens-Offense auch an seine Grenzen gestoßen.
Ja.
Ja, gut, wenn du den Bewegungsablauf im Rennen eine Lavalampe hast, das ist also.
Nun, das wäre Dan Marino aber auch damals. Und ich glaube auch ein Joe Namath. Die würden das auch nicht können.
Also Tom Brady neben mir damals bei den Bundesjugendspielen hätte ich auch besser ausgesehen.
Richtig.
Okay, so. Knut, lass uns über die Dolphins reden.
Ja, gerne.
Das letzte Spiel
Ja.
endete, oh Gott, ich habe es verloren, ich habe es verloren.
Black Friday.
Ich glaube, es war das Black Friday Game, das war ein von Beginn an leicht chancenloses Spiel. Ich habe es ja gerade vorgelesen hier, Statistik aus dem letzten Spiel irgendwann
34,
im
34, 13 was.
34-13 und irgendwann, na, wo habe ich es denn? Ich habe irgendwie diese Zahlen, wie viele First Downs wer wann geschafft hat. Am Ende des dritten Quarters hatten die Dolphins 18 First Downs und die Jets 2. Die Dolphins haben aus 10 Third Downs wieder einen First Down gemacht, die Jets 0. Die Dolphins hatten am Schluss dreimal so viel Plays, also hier am Ende des dritten Quarters des Spiels, dreimal so viel Plays wie die Jets, sechsmal so viel Yards. Und dreimal so viel Possession Time. Das sind mal Zahlen, von denen wir hoffen, dass sie sich nicht mehr wiederholen werden. Aber Knut, was müssen aus deiner Sicht die Jets denn machen, dass sich das nicht so wiederholt? Mal abgesehen davon, dass im letzten Spiel Tim Boyle an der Center stand und jetzt ein hoffentlich vor Selbstbewusstsein strotzender, im Videoraum sitzender Zach Wilson.
Ja, sie müssen, auch wenn sie wahrscheinlich, wenn man jede Position vergleicht, unterlegen sind in den meisten ja, 1-zu-1-Duellen. Wie immer, wenn wir Spiele gewinnen, außer gegen die Texans, das Spiel so lange wie es geht close halten. Wenn ihr euch erinnert, wir haben, wenn jetzt diese Hail Mary Pick Six nicht passiert, dann gehen wir mit 3 Punkten Rückstand, glaube ich, in die Halbzeit. Stimmt das? Statt 7-10 oder 7-13? Weiß ich nicht, ne? Also wir haben Tua zu Fehlern gezwungen, gleich zweimal miteinander hat er eine Interception geworfen, einer war ein Pick 6. Der andere, da dachte man, man müsste dann die Hail Mary werfen, die dann zurückgetragen wird. Blöd, dass uns das passiert, aber das passiert auch einmal in 100 Fällen. Ich finde die Entscheidung immer noch richtig, da das Risiko zu gehen. Oft genug wurden unsere Coaches dafür gedisst, dass sie es nicht gemacht haben, dass sie die Uhr auslaufen lassen. Also gut. Und wer was riskiert, der kann auch was verlieren. Aber ja, du musst halt das Spiel close halten. Du musst den Jungs versuchen, den Spaß am Football zu nehmen. Ja, die Dolphins sind unangenehm zu spielen. Die haben super schnelle Receiver. Die haben unglaublich gutes Laufspiel dieses Jahr. Tour überzeugt mich auch. Klar haben die auch nur Ausrutscher. Jetzt gegen die Titans, das war maximal unglücklich, so ein Spiel hast du immer mal dabei. Ansonsten, die Spiele, die sie verloren haben, waren, glaube ich, Chiefs, Bills und
Eagles.
Eagles. So, das sind ja auch Teams, wo man sagt, jo, das ist jetzt auch ist jetzt auch kein Akt, wenn man gegen die verliert. Das ist schon in Ordnung. Die Teams, die man schlagen muss, um in die Playoffs zu kommen, haben sie geschlagen. Die richtig starken Teams, wo es halt keine Chance zu verlieren, gegen die kannst du halt auch mal verlieren. Das sieht dann wahrscheinlich in Playoffs nochmal anders aus. Ja, es muss bei uns alles zusammenpassen, vom Special Team, Defense sowieso, ohne unsere Defense haben wir eh keine Chance. Und du musst den Jungs den Spaß am Football nehmen irgendwie, Druck auf Tour machen. Ich glaube, das ist und wäre das Mittel der Wahl. Ja, und dann ähnlich viel Glück haben wie am letzten Wochenende, dass halt bei uns auch ein Zahnrad ins andere fasst und ja, man den Ball bewegen kann. Ja, einfach close halten, das Spiel immer dran sein und dann ist am Ende immer was drin, also.
Micho, ihr habt gegen die Titans viel liegen lassen, am Ende ganz knapp und unglücklich verloren und müsst jetzt diese Fehler natürlich abstellen, korrigieren, um dann jetzt diese Woche gegen die Jets wieder anders auszusehen. Wo sind so die Stellschrauben, wo du sagst, okay, das war im Titans-Spiel Mitgrund für die Niederlage und das müssen wir zum Jets-Spiel auf jeden Fall ändern?
Ja gut, das erste war ganz klar, wir waren uns zu sicher. du darfst in der NFL eigentlich so ein Spiel nie hundertprozentig abschenken. Muss jederzeit in der Lage sein, zumindest wieder auf, ja, wieder nochmal Gas zu geben. Das haben wir dementsprechend nicht getan. Punkt 1 ist eine Geschichte, die bereitet mir die ganze Saison über schon Sorgen, und das ist Thema Ball Security bei Tua. Wir haben Probleme in der O-Line, gerade was Center angeht. Connor Williams wird jetzt, unser etatmäßiger Center, wird jetzt auch wieder ausfallen. Der Gag ist, wir haben keinen Ersatzcenter. Es gibt kein Ersatzcenter bei uns. Liam Eikenberg spielt Center. Das hat er nämlich in der Highschool mal gemacht. So, und das sieht man an den Snaps. Dann passiert ein Fumble. Tua kommt nicht wirklich ins Rollen. Und dadurch haben wir pro Spiel tatsächlich Ballverluste, die uns das Leben schwer machen. Also das ist schon mal die erste Stellschraube, wo es ganz klar hingehen muss, ist, wir dürfen einfach über diese Snap-Fumbles keine Bälle herschenken. Also das ist das eine. Das zweite ist, sage ich auch ganz klar, und ich gebe, das wird mich sehr unpopulär machen, Mike McDaniel eine Teilschuld an der Niederlage. Und ich halte Mike McDaniel für einen ganz hervorragenden Coach. Also ich möchte nichts in der Welt austauschen, aber auch er hat Fehler gemacht. Und das war vor allen Dingen die Geschichte, ganz am Schluss im Prinzip zweimal durch die Mitte zu laufen, um die Uhr runterzulaufen zu lassen und dann beim letzten Mal versuchen, das First Down zu erzielen. Und dann wundert man sich von wegen, dass das dann plötzlich verteidigt wird. Das kann halt in einem Play immer passieren. Dann hat man ja gar keine Chance mehr, groß aufzuholen. Da puntet man und gibt damit den Titans nochmal eine Chance. Das war, und du hast es vorhin gesagt, nur, klar, wir sind nur Laien, aber das war tatsächlich Play Calling, das ich kritisieren würde, von der Art und Weise her. Dann würde ich ganz ehrlich sagen, von wegen, dann mach ein Passspiel, ein Laufspiel, weil wir haben ein gutes Laufspiel, und guck dann am Ende, was dir noch fehlt, und entscheide dann. So. Das ist das Zweite, wo ich ganz, ganz gehörig drauf achten würde. Klar. Und dann ist es nur mal die Einstellung in dem Moment. Wir haben als Defense, was wir da zum Teil zugelassen haben, da hat sich keiner zerrissen, so nach dem Motto, das packen die Titans ja eh nicht mehr. Haben wir gesehen. Das geht nämlich nach hinten los.
Mangelnde Protection über die Mitte. Quinnen Williams gefällt das.
Haben wir im Moment sowieso ein Problem. Wir haben vier verletzte Starter in der O-Line. Ich meine, ihr kennt solche Probleme.
Ja, wir sind, also Mekhi Becton ist ja eigentlich auch nur Left Tackle 2, er war ja Right Tackle. Dann steht da, okay, steht da der Left Guard 1, aber der war ja nie besonders gut. Dann haben wir jetzt Center 4, Right Guard 4. Und Right Tackle 2 oder 3, je nachdem, wer auf dem Feld steht.
Also das ist überhaupt keine Frage. Der große Vorteil ist wirklich, dass Tua, und das haben wir im Laufe der Saison wirklich festgestellt, dass auch Backups gut aussehen und der Qualitätsabfall nicht so wahnsinnig hoch ist, wenn plötzlich die Starter so wie Terron Armstead oder sowas ausfallen. Center ist meiner Meinung nach eine neuralgische Position. Aber Tua ist halt durch das Scheme und durch seinen hervorragenden Quick Release, ist er halt in der Lage, das war Tom Brady früher auch, eine O-Line verdammt gut aussehen zu lassen. Ja, ihr müsst den Druck bringen, aber ihr müsst versuchen, ihn vor meinen Rush zu bringen. Weil sobald ihr blitzt, das erkennt Tua, vor allem,
Machen
wenn
das
es
halt,
recht deutlich ist. Ne?
machen die Jets mit am wenigsten.
Ja, weil dann haben wir natürlich die Receiver, dann findet Tua auch die Lücken. Dann findet Tua auch wirklich die Lücken. Das heißt, ihr müsst gucken, dass ihr mit dem Four-Man-Rush mal eben, das heißt mal eben, den Druck aufbaut, um da hoffentlich durchzukommen. Klar, weil, und jetzt kommt hier eine Premiere. Tua ist ein hervorragender Quarterback mit hervorragenden Skills. Gar keine Frage, der hat diesen Quick Release. Aber all das, was seine Stärken sind, bedingt eins. Nämlich, dass er seine Schwächen nicht zeigen muss. Und seine Schwäche ist das Lesen einer Defense, gerade wenn sein First Read nicht da ist. Dann braucht er relativ lange. Gerade wenn's Post-Snap die Defense anders aussieht als Pre-Snap, dann braucht er relativ lange, um was zu finden. Er hat den Arm, um dann eine tiefe Bombe zu finden oder sowas. Aber in dieser Zeit, da wäre es dann nötig, eine O-Line zu haben und ihn dazu zu bringen, ja, er muss halt eben nachdenken. Das ist seine Schwäche. Und naja, wenn ihr es schafft, es geht gar nicht darum, dass ihr werdet gar keine Pressure-Sacks unbedingt machen müssen oder das ist nicht das, worum es geht, sondern Coverage-Sacks. Coverage-Sacks kann man bei Tua leichter machen als Pressure-Sacks. Und das sollte euer Ansatz dann dementsprechend auch sein.
Du hast Receiver angesprochen. Wenn nichts mehr hilft, hilft Hill. Wahnsinn, was der für Zahlen auflegt, wie oft er da ist, wie oft er im freien Raum ist, wie schnell er da natürlich ist, ist hier die große Waffe. Aber er stand gegen die Titans mal kurz nicht auf dem Feld und der Unterschied war signifikant. Aber kann man ihn überhaupt ausschalten aus deiner Sicht? Also für diejenigen, die jetzt vielleicht die Dolphins Offense nicht studiert haben, muss man auch nicht, aber niemand ist, glaube ich, mehr vorm Snap in Motion als Tyreek Hill. Man lässt ihn also von einer Seite auf die andere rennen und der rennt. Also da ist schon Speed drauf, sodass er einfach nicht aus dem Stand losrennen muss, sondern der hat quasi Anlauf. Gott sei Dank ist es in der NFL anders als in der, was ist, Canadian Football League, ist Anlauf, glaube ich, erlaubt. Das wär Tyreek Hills Liga. Da sehe ich ihn.
Wenn er 40 ist.
Also sein Anlauf läuft also parallel zur Line of Scrimmage und dann geht es mit schon einem gewissen Grundspeed dann ab. Bisher hat niemand ein probates Mittel dagegen gefunden, oder? Oder gab es schon mal jemanden, der es geschafft hat, Tyreek Hill auszuschalten?
Es gab durchaus Leute und nicht zuletzt, ja, doch, es gab Leute, die es geschafft haben, Tyreek Hill zumindest seinen Einfluss zu minimieren. Also er hat durchaus auch komplett ausschalten. Nein, aber ich glaube, das kann man keinem Top-Spieler. Dazu ist die heutige NFL zu sehr offens geprägt. Jetzt muss ich gerade, mir ist tatsächlich gerade der Name aus Cornerbacks entfallen.
Sauce Gardner oder
Ja, Sauce
DJ
Gardner,
Reed?
genau. Sorry, aber er hat es ja auch schon geschafft. Er hat es tatsächlich letzte Saison zum Beispiel auch geschafft, Tua so ein bisschen Schach zu halten. Seitdem hat sich unser Scheme natürlich weiterentwickelt. Aber möglich ist das.
War letzte Saison Tua gegen die Jets auf dem Feld? Im ersten Spiel auf keinen Fall. Da war erst Bridgewater, Sauce Gardner hat ihn dann
Und dann Skylar Thompson.
im ersten Play, gleich im ersten Play die Concussion verpasst, dann war Skylar Thompson auf dem Feld und ich glaube im zweiten Spiel, oh, ich bin mir gerade nicht sicher,
Ja,
aber ich
das
glaube
Lustige
die.
war ja, dass Teddy Bridgewater, das war ja, genau, die Woche vorher war ja das, wo Tua die Rückenverletzung hatte.
Ja.
Wo es dann hieß, von wegen, nee, Moment, nee, das war tatsächlich das, wo er die Concussion hatte.
Ich
Die
glaube,
Verletzung hatte er nicht davor.
jedenfalls, wir bewegen uns in der Saison mit diesen ganzen Concussion-Diskussionen um Tua, mit
Ja,
dieser.
genau. Und da war es so, dass Teddy Bridgewater eine Con das Concussion-Protokoll musste, und das war dieser Spieltag, wo es hieß, wenn nur der Verdacht besteht, dürfen die auch nicht mehr zurück auf den Platz. Teddy Bridgewater hatte da auch keine Concussion, hätte gekillt werden können, konnte aber nur diesen einen Snap spielen. Das war das. Ja, es ist natürlich die Kombination, um nochmal darauf zurückzukommen, zwischen Tua und Hill. Wenn man es schafft, Hill quasi, ja, seine Yards after Catch zu nehmen, dann verliert er tatsächlich ein bisschen Lust, dann kann man ihn ein bisschen verlangsamen und dadurch zwingt man dann irgendwann Tua tatsächlich zu seinem zweiten Read zu gehen. Der in der Regel dann Jalen Waddle ist oder halt eben Braxton Berrios in letzter Zeit sehr oft. Der dürfte euch auch noch ein Begriff sein. Und so kann man uns ganz, ganz gehörig verlangsamen. Das ist halt eben, das ist dann die Schwäche von Tua ausnutzen. Weil Tua geht in der Regel zu seinem ersten Read, wenn er auch nur minimal eine Chance sieht, den Ball irgendwo anzubringen, in die Richtung zu bringen seines ersten Reads, dann macht das. Und der erste Read ist eigentlich immer Tyreek Hill.
Knut, siehst du das ähnlich?
Ob man ihn verteidigen kann, irgendwie.
Naja, erstens das und natürlich darüber hinaus, ob das der wahre Schlüssel dann letztendlich auch gleich ist,
Nee.
die ganze Dolphins Offense vielleicht ein bisschen ins Stocken geraten zu
Auf
lassen.
keinen Fall. Also, was man sehen kann, wenn, also, was ich sehe, wenn ich die Dolphins mal gucke, dass die Chemie ist natürlich da. Das ist natürlich aufeinander abgestimmt. Und ja, zu Recht ist es ja auch sein First Read. Aber man hat es ja auch jetzt gegen die Titans auch gesehen. Du kannst ja nicht All Eyes on Hill machen. Du hast immer noch einen Waddle, der nicht weniger langsam ist und nicht weniger gefährlich ist. Und du hast halt immer noch, und das kommt mir viel zu kurz, wenn du jetzt ein extrem starkes Laufspiel, was in dieser Hill-Waddle-Diskussion immer so fallen gelassen wird, dass die auch den Ball laufen können, wenn sie wollen. Ja, wenn du nur einen Hill hättest und du hättest einen mittelmäßigen zweiten Receiver, dann könnte man sagen, okay, wir doppeln den oder wir gucken, dass wir den besser abschirmen. Aber du kannst es nicht machen, dafür wirst du bestraft. Genauso, wie es Micho sagt, du darfst nicht blitzen, dann fehlt halt einer. Dann fehlt einer in der Zone oder um die Zone zu decken oder dichter Mann zu sein.
Nein, theoretisch müsstest du Dime spielen.
Ja, die Dolphins sind halt gesegnet mit einem super starken Quarterback-Duo. Wo du keinen aus dem Auge lassen darfst, plus einen starken
Receiver-Duo meinst du?
Entschuldigung, Receiver-Duo plus
Und
einen
Mike White ist auch nicht schlecht.
Fluss in meinen Augen einen sehr, sehr soliden Run-Spiel.
Ja, aber was bei unserem Run-Spiel, ich mag unser Run-Spiel, unser Running Game ist allerdings auf Speed halt ausgelegt. Was ein bisschen fehlt, ist natürlich auch sowas wie Masse. Wir haben zwar einen Alec Ingold, den setzen wir meiner Meinung nach viel zu wenig ein, gerade bei Short-Yardage-Situationen, aber das Laufspiel musst du rein theoretisch auch mit einer Front vorstoppen können, weil es halt eben nicht, weil es halt eben da nicht so auf die Masse ankommt. Ja, du musst dich nicht mit drei Linern und einem Linebacker dranhängen, wie bei dem Derrick Henry, um ihn zu Fall zu bringen, sondern in der Regel reicht ein Tackle.
Ja.
Sowohl bei Agent als auch bei Mostert. Klar, man muss erstmal an die rankommen, logisch. Aber das machst du normalerweise nicht, indem du vier Leute auf das Run-Spiel komplett, auf das Running Game komplett abstellst. Und ja, die haben Speed, aber was bei uns der ganz große Vorteil ist, du weißt halt nie, ist es jetzt wirklich ein Run-Play oder ist es ein Pass-Play? Das kannst du tatsächlich bei uns durch die ganzen Motions nur ganz, ganz schlecht erkennen. Und das
Ja.
wird teilweise auch dann von Tua spontan noch auf dem Feld entschieden. Während der Motions noch, weil er dann die Defense halt lesen kann. Das heißt, arbeite mit Disguise-Looks, reagier nicht so gut auf die Motions, riskierst, dass du da ab und zu mal dann dementsprechend einen eingeschränkt kriegst, aber du nimmst dann die Base weg. Wenn du tatsächlich diese Motions außer Acht lässt.
Ja, inwieweit werden denn eure Running Backs ins Passspiel mit eingebunden? Das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm.
Weniger. Weniger. Also bei Mostert haben wir mal gesagt, der hat Hände wie Steine.
Ja.
Sehr oft auch mal Bälle fallen lassen. Klar kriegen die ab und zu mal was, aber tatsächlich wird bei uns eher umgekehrt ein Schuh draus, dass wir die Receiver ins Run-Game einbinden.
Ja.
Durch den Speed einfach.
Ja.
Im Passspiel sind sie se seltener oder weniger eine Waffe. Leider. Also gerade Agent würde ich gerne mal auch so als Receiving-Waffe sehen oder so. Aber ich weiß genau,
Gab
genau.
ein to Entschuldigung, ich habe dir gerade reingequatscht. Was war der letzte Satz?
Mach mal. Ich sagte nur, er war jetzt natürlich auch die halbe Saison über verletzt. Agent.
Es gab einen tollen Passversuch auf ihn gegen die Titans, wo die Fingerspitzen waren dran. Ich glaube, das wäre was gewesen, mindestens 30 Yards, wenn nicht mehr, der wäre durch gewesen. Die Fingerspitzen waren dran, aber der war leider einen Tick zu weit geworfen, weil ich glaube, AJ jetzt zu unterstellen, zu langsam gelaufen zu
Wie kann
sein.
das denn nur sein? Tua hat auch keinen starken Arm, der unterwirft die Spieler doch nur. Ja, sorry, das musste sein. Das ist diese typische Diskussion.
Ja, ist das immer wieder, also Tua, wie ist so der Stand bei euch so in der Fanbase? Ist das 50-50, ist das
Puh.
75-25?
Also,
Ist
wenn ich die
das...
Fanbase richtig mitbekomme, ich meine, Tua spielt ja eine gute Saison. Und wenn ich die Fanbase richtig mitbekomme, dann verteidigen Tua wie Mutter ihr Löwenjunges.
Okay.
Sie sehen aber natürlich die Schwächen von Tua, wollen sie dann auch nicht sehen. Im Moment sehen sie tatsächlich einen Shot auf den Super Bowl und sagen, Tua ist brillant und Tua ist super und das ist unser Zukunftsquarterback. Egal, was für Schwächen er dementsprechend hat, weil sie, man muss dazu auch sagen, wir sind als Podcaster, wir sind ja auch sehr, sehr tief in dieser Thematik drin. Als Wald- und Wiesen-Fan, wenn ich mir irgendwo ein Spiel, sag ich jetzt mal, von, wie nehmen wir denn jetzt, ein Team von den Minnesota Vikings angucke und ich höre über Joshua Dobbs was, ja, dann kann ich nicht beurteilen nach ein oder zwei Spielen, wie er halt ist. Dann kann ich es allerhöchstens lesen. Und dementsprechend ärgert mich das so ein bisschen. Also wir sind sehr, sehr tief drin und wir sehen natürlich die Schwächen von Tua. Viele Fans, habe ich das Gefühl, wollen sie aber auch nicht sehen. Leider. Weil sonst könnte man viel objektiver diskutieren.
Aber ist er nicht, also, um jetzt nochmal ganz kurz ins Quarterback-Thema reinzugehen, im Vergleich vor jetzt, was weiß ich, 10, 15 Jahren, finde ich das Quarterback-Niveau insgesamt in der NFL heute schlechter als damals. Also, du hast eine gewisse Spitze, also ein Tier 1, da tummeln sich 3, 4, 5 Leute, aber darunter ist einfach, finde ich das insgesamt schwächer als das, was wir damals, wenn man so sagen will, hatten. Und in der heutigen NFL im Vergleich zu den anderen ist halt Tua, was man jetzt so von ihm sieht, ein guter Quarterback.
Also 15 Jahre ist schon ein gehöriger Zeitraum. Seitdem haben sich meiner Meinung nach auch, meines Wissens nach, nicht, dass ich mich jetzt vertue und ein Jahr daneben liege oder sowas, einiges an Regeln geändert, die Quarterback-freundlich sind, vor allen Dingen was die Sacks und so angeht, das ist das eine. Und tatsächlich dementsprechend, und das ist meiner Meinung nach direkte Folge davon, hat es sich viel mehr verändert, dass Quarterbacks viel athletischer sein müssen, viel mehr mit ins Run-Game und sowas eingebunden werden. Und daraufhin brauchst du halt einen anderen Spielertyp. Meiner Meinung nach ist die Kernkompetenz von einem Quarterback immer noch das Werfen. Das muss seine Kernkompetenz sein. Er muss in der Pocket stehen, er muss das Spiel lesen, er muss die Defense lesen, muss die Entscheidung treffen und dann werfen. Und heutzutage sagen viele, naja, das ist die Nummer zwei. Er muss vor allen Dingen das Scheme umsetzen können und er muss vor allen Dingen dann dementsprechend auch noch eine Gefahr im Run-Game sein. Und wenn ich jetzt alle drei Sachen zusammennehme und je nachdem, was man für eine Rangfolge nimmt, kommt man zu einem anderen Ergebnis. Und die Quarterbacks früher, die wir da hatten, das waren klassische Pocket-Passer, die konnten eine Defense lesen, die konnten extrem gut passen. So ein Colin Kaepernick war mal eine Ausnahmeerscheinung und ansonsten ging es um Passer. Und die haben tatsächlich auch so ein Spiel so an sich gerissen. Und heute will jeder einen Lamar Jackson haben. Ich bin bekannt dafür, dass ich überhaupt kein Fan von Lamar Jackson oder von diesen werfenden Running Backs bin. Ich bin auch kein Fan von Josh Allen zum Beispiel, weil da einfach die Kernkompetenz des Werfens, ja, der hat einen Raketenarm, aber der hat immer noch eine Riesenstreuung noch mit da drin. Und früher war es halt eben anders. Früher hat man so lange. Also die wurden komplett nach diesen Pocket-Fähigkeiten ausgesucht, mussten sich auf diese Kernkompetenz konzentrieren und heute müssen die Quarterbacks, ja, eierlegende Wollmilchsäue sein.
Das stimmt. Die Anforderungen des Spiels haben sich natürlich verändert.
So, und dementsprechend wirkt es tatsächlich so, dass die Leistungsdichte früher enger war. Aber dann frage ich auf der anderen Seite mal, wie viele von den Quarterbacks von 15 Jahren wären heute in der Lage, in der Ravens Offense zu spielen? So. Und dann hast du plötzlich keine Top-Quarterbacks mehr aus der Zeit. Ja, aber das wollen halt viele.
Ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, auf beiden Seiten des Balls die Keys to win zu besprechen oder ob Knut noch irgendwas hat, was wir noch außen vor gelassen haben.
Nö, eigentlich nicht. Und ich habe auch meine Kiste eigentlich auch schon fast benannt.
Das ist bitter. Das.
Du kannst ja deine uns offenbaren.
Wir haben diese Plays über die Mitte auf Conklin sehr gefallen. Ich würde das gern öfter sehen, weil ich glaube, bevor du dich jetzt mit dem Jalen Ramsey anlegst oder mit dem Xavier Howard, dann versuch doch lieber die Inside Linebacker der Dolphins in Bedrängnis zu bringen, 1 zu 1 gegen Conklin zu stellen, weil wenn er den Ball jetzt. Wenn du gesehen hast, wie er das gegen die Texans Linebacker, wie er die runtergepflückt hat, dann schafft er das gegen Riley oder Long auch.
Ja.
Weiß ja nicht, wie die sich, Micho, wie schlagen die sich so in Coverage?
Ja gut, David Long schon ziemlich gut. Also David Long ist der bessere Coverage Linebacker. Duke Riley hat jetzt das erste Spiel wieder gespielt gegen die Titans. Vorher war es ja Jerome Baker, der leider sich schwerer verletzt hat. Duke Riley muss erstmal rauskommen, ist aber genauso wie Jerome Baker nicht der Coverage Linebacker. Da muss ich ganz kurz sa klar zu sagen, das ist eine große Schwäche von uns. Wir haben ja Jalen Phillips verloren. Und dann sagen viele, wir hätten jetzt JPP als Ersatz geholt. Das stimmt aber nicht. Jason Pierre-Paul, den haben wir ja geholt. Um uns noch ein bisschen Tiefe zu geben. Der Ersatz für Jalen Phillips ist allerdings Andrew Van Ginkel, der
Absolut zu
sehr stark
Recht.
unterschätzt wird, der eine herausragende Saison in meinen Augen spielt. Und vor allen Dingen, was man nicht vergessen darf, da geht es gar nicht so sehr um den Pass Rush, sondern sowohl Jalen Phillips als auch Andrew Van Ginkel sind hervorragend in der Passverteidigung. Das heißt, Pässe in die Mitte kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich da auch ein AVG, also Andrew Van Ginkel, zurückfallen lässt, um die zu verteidigen. Und der ist der gut drin.
Ja, eine gute Saison ist vielleicht sogar. Ein bisschen untertrieben sogar bei Pro Football Focus gerankt mit 90,4. Damit ist er siebtplatziert unter allen Edge-Rushern. Als solcher wird er gerade geführt. Seine Rolle als Outside-Linebacker kann er aber natürlich auch in der Tiefe ausspielen. Also vom 4-3 auch 3-4 sehr versierter Spieler. Also das wär trotzdem so mein Weg, weil diese Pässe auf Conklin waren ja im tieferen Bereich.
Man kann ja vielleicht
In Tight End.
noch einhaken, dass ja auch die Breece Hall, wenn er im Laufspiel nicht so effektiv war, ja extrem effektiv im Passspiel war und ganz, ganz viele kurze Bälle gefangen hat und da richtig viel draus gemacht hat. Ich glaube, er hat fast 100 Yards gehabt auch.
Am Schluss, ja.
Und das in Kombination mit den Tight Ends, ja, wenn man dann den Cornerbacks und den Safeties aus dem Weg gehen kann damit.
Also nichts gegen Garrett Wilson hier, aber es ist schon klar, dass er Nummer 1 Target hier bleiben wird, weil er weiß jetzt nicht, ob es die Jets Offense schafft, ihn so frei zu schemen, wie jetzt das zum Beispiel die Titans mit der DeAndre Hopkins teilweise geschafft haben gegen die Dolphins Defense. Das war gerade am Schluss, als es so auf die letzten Punkte zuging, sensationell frei, wie der stand. Ob das die Jets Offense so hinbekommt, wäre gut, wenn sie es schaffen, dann mit Garrett Wilson auf jeden Fall. Aber ja, Breece Hall am Schluss mit 8 Receives und 86 Yards mit einem Touchdown. Ich denke, das sollten die probaten Mittel hier sein, um diesmal ein bisschen besser voranzukommen als in der letzten Begegnung gegen die Dolphins. Und defensiv haben wir ja schon gesagt, der Druck auf Tua muss da sein über einen Four-Man Rush. Das ist das, was die Jets üblicherweise probieren. Auch das hat im ersten Spiel schon, es hat funktioniert tatsächlich. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, habe Rico geschrieben, ebenfalls vom Dolphins Drive, der unser letzter Gast war. Gegen jede andere Offense hätte Tua das Spiel jetzt nochmal spannend gestaltet. Weil Fehler waren da. Also defensiv musst du nichts ändern. Und offensiv, Zach Wilson muss reproduzieren. Und über Breece Hall im Passspiel und Tight Ends sollte das der Weg sein. Ob Garrett Wilson Freiraum bekommt, so wie er es gegen die Texans bekommen hat, wage ich gerade zu bezweifeln. Aber ja, natürlich ist der immer für einen gut. Was die Jets sein lassen sollten, sind Inside Runs. Bitte für immer.
Können Sie
Bitte.
doch seit Adam Gase schon.
Der Wahnsinn. Also, ich verstehe nicht, wie du mit diesen Verletzungsproblemen in der O-Line daran festhalten kannst. Und dann gehst du auf Next-Gen-Stats und schaust dir mal so das Chart an, welcher Running Back über welche Route wie irgendwas geholt hat. Und siehst wirklich, alles, was über die Mitte bei den Jets geht, ist einfach. Der Balken ist fast nicht da. Du musst schon reinzoomen, um den Balken überhaupt zu erkennen. Und über außen siehst du dann diese schönen Säulen. Jawohl, hier sind Balken. Offensichtlich ging hier was. Hier werden Yards angezeigt. Ja. Und trotzdem wird es zu wenig gecallt. Also, das noch ein bisschen unverständlich. Mal gucken, wie es am Sonntag dann wird. Übrigens, Kickoff, falls wir das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Kickoff ist 19 Uhr. Also der normale Slot diesmal. Umgekehrt, Micho, ganz kurz zusammengefasst, offensive Seite, defensive Seite, die Keys to win für die Miami Dolphins.
Ja gut, offensiv heißt es ganz klar, eurem Pass-Rush aus dem Weg zu gehen. Wahrscheinlich würde ich es machen, tatsächlich viel über Jet Sweeps und sowas. Solche Geschichten versuchen eure wirklich herausragende D-Line müde zu spielen, indem wir unseren Speed im Running Game einsetzen, viel variabel gehen und viel über Außen halt eben kommen und euch in die Breite ziehen. Und dann werden wir ab und zu die Shotplays kriegen. Das wäre so offensiv mein Gameplan. Also tatsächlich bin ich nicht der Fan von Establish the Run, aber das Run-Game sollte da die Basis sein, tatsächlich. Zieh die Defense, D-Line bei euch in die Breite. Das ist Nummer eins. Und defensiv wird mir unsere D-Line immer sehr gerne unterschätzt. Neben Andrew van Ginkel, den wir gerade eben schon angesprochen haben, Bradley Chubb, ja, und vor allen Dingen Christian Wilkins. Das ist auch schon einiges. Auch Zach Sieler hat jetzt den Pick Six gemacht. Eine sehr, sehr gute Saison. Wir haben dieses Zone-Game. Und da müssen wir ganz einfach die Big Plays verhindern. Ich glaube, wenn wir die Big Plays halt eben für die Zach Wilson bekannt ist, über in der Secondary ganz einfach verhindern oder minimieren können, wird es nicht lange dauern und wir werden durch die O-Line durchbrechen können. Und dann stelle ich mir vor, wenn wir dann mit 14 Punkten oder mit 10 Punkten auch nur gewinnen, dann bricht tatsächlich auch Zach Wilson wieder zusammen. Das ist so mein Verdacht. Und danach hätten wir dann ein leichtes Spiel.
Das war doch eine gute Zusammenfassung von den Keys to Win. Knut, kommen wir damit schon in die letzte Kategorie? Sind wir dann schon bei Sneaker Player? Snacker Player? Ich hab's vergessen.
Denke, sonst haben wir alles besprochen, oder?
Nimm dir einen Spieler. Knut,
Soll ich anfangen?
du fängst an. Ein Spieler der Miami Dolphins, den du zu den Jets holen würdest.
Ja, das ist relativ einfach. Da ja Rodgers nächstes Jahr wieder spielt und wir unsere Defense so gut es geht zusammenbleibt und wir eigentlich nur zwei Schwächen haben und Tyreek Hill zu offensichtlich wäre, nämlich Connor Williams. Auch wenn er jetzt gerade verletzt ist, aber er wird ja zur nächsten Saison wieder fit sein. Hoffe ich. Ja, momentan einer der besten Center der Liga. Ja, kann uns weiterhelfen. Dann kann Tippmann noch ein Jahr Guard spielen und lernen. Und wir haben einen All-Pro-Center.
Nee, damit hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet.
Überhaupt nicht. Ich bin völlig baff. Micho, ein Jets-Spieler, den du dir einfach so zu den Miami Dolphins holen könntest.
Wo ich noch nicht mal auf die Kosten achten müsste. Und das wäre ganz klar, Ahmad Gardner.
Na also, das sind
Also,
doch.
meiner Meinung nach einer der besten Cornerbacks der Liga. Xavien Howard ist auf dem absteigenden Ast, aber man stellt sich das Backfield vor. Jalen Ramsey, Ahmad Gardner und Xavien Howard.
Ja.
Ach, dann spielen wir halt auch ständig, ne, mit Nickel und gut ist. Und wer soll uns da noch was können?
Ich bleibe bei Javon Holland. Ich mag ihn einfach, auch wenn jetzt diese Saison nicht an die letzte anknüpfen kann.
Er hat
Zumindest,
Verletzungsprobleme, aber er
ja,
kann gut
genau.
spielen immer noch, ne? Also.
Ich will aber kurz betonen, dass er unter den Safeties der am zweitbesten bewertete bei Pro Football Focus ist mit 91,2. Also wenn er auf dem Feld steht, dann macht er einfach seinen Job. Toller Spieler, wie ich finde. Und bei dem bleibe ich. Ich glaube, den habe ich beim letzten Mal auch schon genommen. Und ich bin nach wie vor dafür, dass Christian Wilkins permanent ein Mikrofon bekommt. Für die ganze
Das ist
Saison.
einfach geil.
Für die ganze Saison und permanent. Für den
Parallel dazu
Unterhaltungswert.
müsste man noch Mike McDaniel ein Mikro verpassen, weil der Kerl ist auch sensationell. Auch wenn man das mal so hört, aber das stimmt schon. Und vor allem möchte ich das immer gern im Spiel gegen die Bills sehen, weil Josh Allen, glaube ich, der hasst Christian Wilkins sowas von. Christian Wilkins ist ja nur, wenn es schon heißt, wie Spiel gegen die Dolphins, ist Christian Wilkins schon im Kopf von Josh Allen. Super.
So muss es sein als Verteidiger. Gut, wenn niemand mehr was hat, wären wir eigentlich durch. Zwei Sachen vielleicht noch ganz kurz.
Wir müssen noch tippen.
Wir müssen noch tippen,
Und
aber
ich
vorher
wollte euch noch
streue ich noch
eine
schnell.
Frage stellen, tatsächlich.
Aber sehr, sehr gerne lass hören.
Wie zufrieden seid ihr jetzt eigentlich, dass ihr tatsächlich Dalvin Cook bekommen habt?
Überhaupt nicht null. Das ist sowas von
Gut.
ineffektiv, was hier gezeigt wird.
Wir sind ja
Der.
lange Zeit dafür angeschnauzt worden, dass wir uns angeblich nicht nachhaltig darum bemüht haben. Wir haben mal gesagt, Dalvin Cook macht bei uns keinen Sinn. Und ihr
Also
sagt auch.
du triffst ja bei mir beim Thema Running Backs sowieso einen wunden Punkt. Was die Jets Ressourcen in dieser Position stecken haben und nichts rausholen, das sucht seinesgleichen. Du tradest hoch und holst in der zweiten Runde einen Running Back. Und der hat wirklich eine gute erste Saison bis zu seiner Verletzung. Kommt dann zurück, sieht auch wieder gut aus, bis dann die Verletzungen in der O-Line aufzeigen, dass auch er nicht produzieren kann ohne O-Line. Ich dachte wirklich kurz, er gehört zu dieser ganz, ganz kleinen Handvoll, zu diesen zwei, drei, vier Running Backs, die ohne gute O-Line in der Lage sind, selber was zu kreieren und Yards zu holen. Nein, tut er nicht. Ohne O-Line sieht auch er nur aus wie alle anderen. Dann Israel Abanikanda, Draft-Pick. Stand jetzt zwei Spiele diese Saison auf dem Feld. Ich glaube, der hat noch unter 10 Snaps insgesamt gesehen. Dalvin Cook geholt für wie viele Millionen? Ich weiß es nicht.
Sieben.
Irgendwie sowas. Kommt letztes Spiel daher mit 7 Carries für 13 Yards. Der hatte in einem Spiel mal zwei gute Carries. Darauf basiert seine ganze Saison. Der Rest ist verschenkte Kunst. Für was ich ihn lobe, ist dieser Block, den er da vor einem der Pässe auf Conklin gesetzt hat, wo er den Blitz aufgenommen hat. Ohne den wäre dieser Pass nämlich niemals angekommen. Dafür gehen Props raus. Aber für einen Passblocker verdient er leider ein bisschen zu viel. Eigentlich darf er nicht kaputt gehen für das Geld, aber mein Yards bringt er dir auch nicht, also warum nicht? Nee, ganz schlimm, was hier passiert auf der Position. Wehe, die Jets denken im nächsten Draft auch nur eine Sekunde darüber nach, nochmal einen Running Back zu nehmen, bevor nicht die O-Line top dasteht und gepolstert ist. Vorher brauchst du überhaupt nicht über einen Running Back nachdenken, denn er wird nichts tun. Wie denn? Hinter wem soll er laufen? Hinter Right Guard Nummer 5 brauchst du nicht hinterherlaufen. Was glaubst du, was du da Yards holst? Also, Breece Hall holt wenigstens im Passspiel. Nochmal die Statistik: 8 Catches, 86 Yards, ein Touchdown. Sensationell, so muss ein moderner Running Back funktionieren. Nicht nur laufen, sondern auch fangen können, sonst brauchst du gar nicht mehr kommen. Ja, Breece Hall, der ist jetzt da, damit. finde ich mich natürlich ab. Und der, wenn er solche Leistungen zeigt, kannst du ja auch eigentlich gar nicht mehr meckern. Aber nee, so eine Verpflichtung wie Dalvin Cook, so ein Draftpick wie Israel Abanikanda, einfach nein. Michael Carter war auch eine Saison gut, der wurde dann entlassen einfach. Also auch in Sachen Draftpick wurde entlassen, weil er auch nichts mehr reißen konnte. Aber wie will er denn was reißen hinter der O-Line? Also gleiches Spiel. Nee, bitte ein bisschen mit Sinn und Verstand an die Position rangehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was in der Free Agency nächste Saison hier passieren wird, mit so großen Namen auf dem Markt, was die letztendlich Geld bekommen werden, welches Team sich dazu hinreißen lässt, wieder hoch invest auf Running Back zu gehen und was sie letztendlich da dann rausholen werden.
Ja, das habe ich gerade eben gesehen in eurem Roster. Ich habe den ehemaligen Spieler von uns, den ich immer gerne mochte, der bei uns aber tatsächlich relativ unter Ferner liefen, immer war so ein Roster-Borner-Liner. Ja, eigentlich ein Roster-Borner-Liner. Wie, Sam Aguavone. Performt der bei euch?
Moment, Moment, Moment. Du bist aber jetzt bei. Wir reden nicht mehr von einem Running Back. Wir reden von
Von
einem
einem Linebacker fällt
Linebacker.
mir
Wir reden
gerade.
von einem
Ja.
Linebacker. Der hatte, jetzt pass auf, der hatte zwei geile Plays. Eins auf Special Teams. Hat er da nicht sogar einen Touchdown draus gemacht? Ich weiß es gar nicht. Also ja, der ist mir schon mehrmals aufgefallen und zwar positiv, vor allem bei Special Teams. Ich weiß, wie du
Aber
meinst.
er ist auch bei euch kein Starter, ne?
Nein, nicht auf Linebacker, weil Quincy Williams spielt eine Pro Bowl-Saison.
Was ja auch,
Warum
den wollte ich ihn doch eigentlich
auch immer?
abgeben.
Ich wollte den. Rico fragt mich hier genau dasselbe im Podcast und ich muss es zugeben. Ich wollte den vom Hof jagen. Mit Heugabeln und Fackeln wollte ich den vom Hof jagen. Und dann kommt er zurück, wird hoch bezahlt und du siehst, was andere Linebacker in der Free Agency bekommen haben und du denkst dir, lieber Gott, das ist nicht der Ernst der Jets, dem so viel Geld zu geben. Während andere Linebacker weniger verdienen und eine viel bessere Saison hatten. Ja, was soll man sagen? Der performt. Auch jetzt wieder am Sonntag. Sensationelles Play gegen den Screen, den er richtig gelesen hat, kommt da reingeschossen, macht das Tackle. Wenn er dich tackelt, merkst du das. Manchmal merkst du es auch noch am nächsten Tag. Ich weiß nicht, was sie dem gegeben haben. Der ist top in Coverage. Also top für einen Linebacker, ne? Von seiner Statur muss man natürlich auch dazu sagen. Der liest Plays richtig, der hat seine Missed-Tackles auf ein, ja, so knapp unter Liga-Durchschnitt runtergeschraubt und er war über Liga-Durchschnitt letzte Saison bei dem Thema. Das ist eine gute Saison und für mich ist er ja tatsächlich ein Pro-Bowl-Linebacker-Kandidat.
Vielleicht könnt ihr hingehen und könnt dann sagen, hey, Quinnen, wir haben deinen Bruder besser bezahlt, dafür nimmst du ein bisschen weniger.
So ungefähr. CJ Mosley belegt den anderen Spot und die Jets spielen halt sehr viel Nickel. Deswegen steht da selten ein dritter Linebacker überhaupt auf dem Feld. Aber wie gesagt, er ist schon positiv aufgefallen mit Plays.
Dankeschön. Da waren zumindest die Sachen, die mir noch so auf der Seele gelegen haben. Weil, wie gesagt, Dalvin Cook haben wir ja selbst. Diese ganze Diskussion haben wir selbst immer mitbekommen und wir haben gehofft, dass der Kelch an uns vorübergeht. Und Sam Aguavone halt eben, weil ich den bei uns immer sehr mochte, obwohl der nie wirklich viel gespielt hat oder gestartet hat.
Ich suche ihn gerade, wo der geführt wird. Das ist bei Pro Football Focus wurde gar nicht
Vielleicht zu wenig Snaps.
im Roster geführt. Oder ist der irgendwo unter die. Ach, guck mal, den haben die unter die Edge Rusher gepackt. Warum auch immer.
Ja.
Aber da hat er schon Plays gemacht gegen den Run. Also, er ist da. Wenig Snaps, aber er ist da.
Danke.
So, was wollten wir noch machen? Ich wollte noch schnell zwei Sachen abhaken. Aaron Rodgers will tatsächlich an Weihnachten spielen, könnte von den Ärzten geklärt werden. Die verletzungsbedingt ausgewechselten Spieler von Sonntag, Max Mitchell und Joe Tippmann, kommen zurück. Auch Zach Wilson hatte eine Verletzung davongetragen. Am Knie ist er, glaube ich, deklariert, aber no worries, sagte Coach Sala in der Pressekonferenz, nur um das schnell abzuhaken. Dann noch ganz schnell Weihnachts-Charity-Aktion, wer in unserem Spreadshirt-Shop etwas bestellt, der Gewinn, den wir hier erzielen, bis zum 15.01. alle Gewinne kommen der DKMS zugute. Wer also Bock hat auf ein Jetpack-T-Shirt, ein Hoodie, ein Babystrampler, eine Mütze, kann das tun. Es gibt verschiedene Designs, verschiedene Logos,
Und
verschiedene.
welches von den Dolphins, dann schließe ich mich an.
Ne, wir haben leider nur Jetpack-Sachen.
Ah, nee, das geht nicht.
Also nur vom Podcast. Das ist ja kein nicht von den Jets.
Achso.
Oder hier Mützen haben wir auch mit Jetpack-Logo. Also wer Bock darauf hat, kann sich was bestellen, wird was Gutes tun damit. Wer nichts bestellen möchte, aber trotzdem was tun möchte, kann uns kontaktieren, kann den Gangrene Germany e.V. kontaktieren, kann so die IBAN rausfinden und kann natürlich trotzdem eine Spende tätigen mit dem Verwendungszweck DKMS dann entsprechend. Würde uns freuen, wenn hier noch ein bisschen was auch außerhalb des Shops dann zusammenkommt. Es gibt sogar Weihnachtsdesigns übrigens. Grüße gehen raus an Arne, der sich einen roten Hoodie mit grünem Jetpack Santa Claus Design gegönnt hat. Sehr, sehr mutig, rot auf grün. Also für Rot-Grün-Blinde ist der Pulli gar nichts. Aber Grüße gehen raus für diese Bestellung. Sehr cool. Haben auch schon andere bestellt. Und es gibt ein Gewinnspiel. Wer etwas bestellt und ein Foto von sich in den Sachen oder von den Sachen macht und uns markiert, also den Gangrene Germany Account bei Instagram. Ihr könnt, wenn ihr nicht selber posten wollt, könnt ihr die Sachen, die Fotos auch uns schicken. Wir posten die dann und ihr seid trotzdem im Lostopf. Zu gewinnen gibt es einen. Es liegt leider gerade außerhalb meiner Reichweite. Es liegt hier nämlich so mehr als eine Armlänge von mir weg. Ein von Günter Zapf signiertes Jetpack-T-Shirt. So. Hat er uns signiert aus dem Shop ein Shirt, wo er was draufgeschrieben hat und seine Signatur darunter gesetzt hat. Alle Einsendungen sind mit im Lostopf. Außer natürlich die von uns selber. Also ich werde mir auch noch was bestellen, aber bin dann natürlich nicht im Lostopf um das Shirt. Das ist natürlich vollkommen logisch. Also Mitglieder dieser Redaktion sind leider ausgeschlossen. Knut, das ist bitter.
Ich lasse meine Frau bestellen.
Clever, clever. Gut. Das kurz abgehakt. So, dann wollten wir aber noch tippen. Micho, wie geht das Spiel aus?
Ja, ich tippe darauf, dass wir uns nicht nochmal sowas gegen die Titans erlauben. Das heißt, wir werden unseren Stiefel durchspielen. Dann müsste es normalerweise ein klarer Sieg werden. Und ich verbinde das Tippen direkt mit, auch mit einer Ankündigung dann. Also ich tippe darauf, dass wir 38 zu 17 gewinnen. Und damit euch die Niederlage nicht ganz so wehtut, für die gerade eben von euch erwähnte Charity-Option gibt es von mir 1 € pro Punkt, den ich dann spenden werde.
Boah, geil. Das ist cool. Das ist eine geile Ansage. Vielen Dank dafür.
Damit bringt er uns ja jetzt in eine Zwickmühle.
Ja, richtig, sehr richtig.
Vielleicht war das der Hintergrund.
So richtig. Knut, wie geht's aus?
Ich glaube auch, dass die Dolphins gewinnen werden, aber ich glaube, es wird ein knappes Spiel. Es wird ein bis zum letzten Snap spannendes 17-23
Für.
für die Dolphins.
Ich gehe den Tipp von Knut, glaube ich, mit. Natürlich gibt es immer so eine Art Lucky Punch, wie du so ein enges Ding am Schluss noch gewinnen kannst. Aber wenn es ein normaler Tag wird, dann gewinnen die Dolphins das. Und dann müssen wir nächste Woche darüber diskutieren, ob Aaron Rodgers wirklich zurückkommt. Weil die 11%ige Chance für die Jets noch in die Playoffs zu kommen, besteht nur, wenn sie jedes Spiel gewinnen. Gut, damit machen wir hier den Sack zu. Micho, wie immer, war es uns ein Vergnügen, mit dir, jemand von euch vom Dolphins Drive, hier zusammen die Aufnahme zu machen. Danke, dass du Zeit hattest. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung, immer wieder gerne.
Lieber Knut, auch dir vielen Dank und noch einen schönen Abend.
Ja, vielen Dank. Auch ich bedanke mich bei Michio und liebe Grüße an die anderen beiden Jungs. Oder ihr seid ja zu viert sogar, ne?
Zu fünft. Wir
Super,
sind
ihr habt
tatsächlich erweitert. Wir
Zuwachs
haben es
bekommen.
geschafft. Nach zig Jahren.
Hört da gerne mal rein, die machen sehr guten Content und ja, ich finde irgendwie die Zusammenarbeit über die Jahre mittlerweile sehr cool, dass man sich mal
Muss ich
austauscht
auch
über
sagen. Ihr seid nette Jungen. Dafür, dass ihr da irgendwie eine Geschmacksführung habt, könnt ihr ja nichts.
die
Das können wir
Sagt
genauso
der Mann mit
zurückgeben.
dem furchteinflößenden Wappentier
Hallo?
im
Intelligenz reicht.
Wann auch immer ihr das hört, danke fürs Zuhören und euch einen guten Morgen, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Macht es gut. Ich hau mich jetzt ins Bett. Wer diesen Podcast schon seit Jahren verfolgt, weiß, wenn ich Tee trinke, dann geht es mir auch nicht so gut. Deswegen machen wir hier den Sack zu. Macht es gut. Bis dann. Chat ab.
Ciao, ciao.
Ciao.